Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zur 27. Folge von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Rückblick hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas, ich führe euch so ein bisschen durch diese kleine, aber feine Sendung und an meiner Seite der Mann, der mehr Podcast-Stunden absolviert hat als Baptiste Weißtroffer Ausreißerkilometer, Bent. Moin Bent.
Moin. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber wir arbeiten hier hart dran.
Ja, wirklich, jede Woche wird hier vorgelegt von Weißtroffer und du musst hier noch hart ins Podcast-Bergwerk gehen, um diese Stunden wieder reinzuholen. Aber wir werden euch natürlich auch heute wieder mit einigen Analysen der vergangenen Woche beglücken und begeistern hoffentlich. Denn es ist wieder einiges passiert, vor allem natürlich bei der Vuelta a España, der letzten Grand Tour des Jahres. Die ersten beiden Etappen, die hatten wir schon besprochen in der vergangenen Folge. Also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr das Auftaktwochenende rekapitulieren wollt, aber es ging natürlich weiter, beziehungsweise so richtig weiter ging es ja nicht am Montag, denn wir können es so zusammenfassen, 15 Kilometer vor dem Ziel waren die Ausreißer gerade eingeholt und dann haben wir richtig apokalyptische Szenen gesehen, so habe ich es in unser Dokument geschrieben, heftigster Hagel, sowas habe ich glaube ich in meinem Leben noch nicht gesehen, man hat danach Fotos von den Rücken einiger Fahrer auf Twitter gesehen, dass er im besten Sinne unappetitlich aus. Tadej Pogacar, der war da so ein bisschen der Patron, der das Rennen zum Abbruch brachte. Die Teams flohen dann in ein Hotel, das im Nachhinein dann noch mit positiven 5-Sterne-Bewertungen geflutet wurde. Bent, was war das für ein absurder Start in diese erste ganze Vuelta-Woche?
Ja, man hat's nicht kommen sehen, ne? Also sie sind ja bei strahlendem Sonnenschein los und sah dann kurz vor diesem Berg so einige graue Wolken und dann die Überlegung, oh, könnte es vielleicht gleich regnen? Also das hätte es nicht mehr untertreiben können. Ich fand tatsächlich insgesamt auch sehr spannend, dass da schon einige Fahrer schon deutlich vor Tadej Pogacar entschieden hatten, dass es ihnen reicht und sich dann irgendwie unter die Überdachung beim Hotel gestellt haben. Gab es irgendwie ganz süße Szenen, wie sich da verschiedenste Fahrer in den Armen lagen, um sich gegenseitig vor diesem Hagel zu schützen. Aber auch Respekt an Tadej Pogacar und die anderen Fahrer vorne, die dann relativ zügig entschieden haben, nein, das hat hier keinen Sinn, wir kehren jetzt ein.
Ja, kann man jetzt natürlich fragen, ob die Entscheidung vielleicht etwas früher auch von der Jury hätte getroffen werden können. Aber ja, gut, dass die Sportler da eigenmächtig quasi entschieden haben. Das geht hier an unsere Gesundheit. Was an Social Content daraus entstanden ist, da würde ich sagen, hat der Radsport selten mehr Positives gesehen. Ich glaube, wir müssen über Gegenteiliges auch noch in dieser Folge sprechen. Aber wirklich schöne Videos, wirklich viel Gastfreundschaft, auch wie man dann Bilder von oben gesehen hat in diesem Treppenhaus des Hotels, wie alle irgendwie eingekuschelt dann da saßen und ausgeharrt haben und so. Ich fand es irgendwie großartig. Ich war irgendwie am Ende auch gar nicht traurig, dass wir keinen Radsport gesehen haben, weil man irgendwie minütlich neuen, coolen Content irgendwie in seinem Feed gespielt bekommen hat. Und dementsprechend war es nichts mit der ersten Bergankunft und wir gingen rein in die vierte Etappe und die hatte es ordentlich in sich. Das war ja dieses 105 Kilometer lange Vollgasstück nach Andorra und es war Vollgas. Wir haben von Beginn an gesehen, wie das Feld immer kleiner wurde, wie Fahrer schon um Anschluss kämpfen mussten und wie einige dort ordentlich in Schwierigkeiten kamen und man sich Sorgen ums Zeitlimit machen musste. Zum Beispiel Kian Euytebroeks, der ja gestürzt war und hier wieder früh in Problemen war. Im Nachhinein stellte sich heraus, er hatte wohl eine kleine Fraktur im Fuß und konnte kaum noch treten, aber das ist natürlich kein Grund, den Fahrer aus dem Rennen zu nehmen. Wieso sollte man denn auch? Quälte sich auf jeden Fall durch diese Etappe und ich glaube, eine Qual war es für alle. Es war wirklich wahnsinnig viel los im Feld und auch an Attacken. Allerdings Decathlon zeigte sich hier das erste Mal richtig stark. 80 Kilometer vor dem Ziel, Decathlon noch zu sechst, während UAE, Ineos und Bora Hansgrohe nur noch 3 bzw. 2 Fahrer hatten. Und die machten ordentlich das Feld klein und 50,6 Kilometer war dann auch auf einmal Richitello schon fertig. Geil hatte auch keinen Helfer mehr und dann hat sich Tadej Pogacar gedacht, ja gut, dann lassen wir es halt, dann attackieren wir hier einfach mal. Felix Geil war noch kurz am Rad, muss die Lücke allerdings wenig später aufgehen lassen und wird dann auch noch von den Verfolgern eingesammelt. Die Lücke die wird richtig, richtig groß und die Verfolgergruppe, die wird immer kleiner. Gregor Mühlberger mit einem richtig, richtig starken Tag für Decathlon hat da auf jeden Fall Felix Geil so ein bisschen den Popo gerettet, kann man sagen, und ihn da ordentlich gepaced und auch die Gruppe gepaced und am Ende gewinnt Tadej Pogacar hier mit fast 2,5 Minuten Vorsprung. Dahinter für mich die Entdeckung dieser zweiten Etappe, Ben Jano wieder, Zweiter hier bei seinem Grand Tour Debüt. Das war so ein kleines Aufblitzen davon, was man von Jano wieder in Zukunft vielleicht erwarten kann, oder?
Ja, ich glaube, das hat alle so ein bisschen überrascht, wie er da so aus dem Nichts plötzlich auftaucht, ist ja auch wirklich einfach sehr diminutiv, kann man glaube ich sagen, so in der Statur und Erscheinung. Selbst neben den anderen Bergfahrern einfach so ein ganz kleiner, schmaler. Ja, und der hat sich da gut durchgewuselt und doch echt einen ganz guten Eindruck hinterlassen.
Absolut, gewinnt da den Sprint aus der Favoritengruppe, wie gesagt, Tadej Pogacar, dominant wie eh und je, wieder dann vor Gall und Oscar Onley, der hat im Nachhinein enthüllt, dass er wohl mit Magenproblemen die ganze Nacht einigermaßen wach war. Da kann man froh sein, dass Oscar Onley an dem Tag nicht die Rundfahrt verloren hat, oder?
Ja, das stimmt, zumal sein Team ja nun wirklich nicht die Hosen für sowas dabei hat. Aber insgesamt Oscar Onley vor dem Hintergrund schon wirklich echt stark, was der dann diese Woche geleistet hat.
Ja, und da müssen wir uns natürlich entschuldigen beim Team Visma Liesebike. Wir haben überlegt, wird es Jürgen Nordhagen oder wird es vielleicht Ben Tulit, die hier auf GC fahren? Aber an dem Tag hat sich herausgestellt, es ist natürlich Sepp Kuss. Keine Frage, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Ben, den Schuh müssen wir uns abziehen. Der wird hier Fünfter, Enric Mas Sechster, Primoz Roglic Siebter. Da haben wir dann aber einen guten Riecher bewiesen, dass wir über Primoz Roglic in der Vorschau noch gesprochen haben. Denn da scheint viel, geblufft worden zu sein im Vorfeld, möchte ich sagen. Der scheint sich besser zu fühlen als gedacht. Richard Carapaz verliert hier ein bisschen Zeit. Auch Matthias Schelmose, der spürt so ein bisschen das Double aus Tour und Vuelta. Und Gregor Mühlberger, wie gesagt, Shoutout an der Stelle. Zehnter noch geworden und der hat wirklich ganz viel gearbeitet für Felix Geil. Und auch noch ein kleines Shoutout an Marco Brenner, der wurde hier 15. Stürzte dann leider danach, deshalb werden wir über ihn jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel reden können in den nächsten Etappen, aber diese Leistung, die wollte ich auf jeden Fall mal hervorheben. Und dann gehen wir auf die 5. Etappe, die erste Sprint-Etappe. Es war, wie gesagt, Kian Uijtrebroeks ausgestiegen aus dem Rennen, richtige Entscheidung, wahrscheinlich eine Etappe zu spät, wenn man so die Bilder gesehen hat, wie sehr er gelitten hat und unter Tränen ins Ziel gekommen ist. Wir hatten dann 4 Ausreißer, Ineos fuhr im Feld, dann hatten wir so ein bisschen Windkantensituation, dann zwischendurch auch mal Ethan Hayter wieder vorne unterwegs, hat sich ein paar Sprintpunkte eingesammelt, aber am Ende, da wurde es dann der erwartete Sprint. UAE hat zwischendurch noch ein paar Sprinter abgehangen, unter anderem Mats Pedersen, der hier noch nicht die beste Figur macht bei dieser Vuelta, und dann schlug die Stunde von Visma Liesebike, die im Finale erst noch den letzten Ausreißer einholen mussten und dann aber wirklich eine Lead-Out-Masterclass hingelegt haben. Erst Wout van Aert, dann Christoph Laporte und zum Abschluss Matthew Brennan, der hier die 5. Etappe gewann, wirklich ungefährdet. Und Bent, hast du in diesem Jahr schönere Lead-Outs gesehen? Zumindest waren es wahrscheinlich nicht viele.
Nein, das war schon echt eine Masterclass und natürlich auch ein hochkarätig besetzter Sprintzug. Also ich glaube, von Wout van Aert und Christoph Laporte angefahren zu werden, das ist schon eine ganz besondere Ehre und da kann schon wenig schief gehen, aber wir haben diese Woche gesehen, dass das durchaus kein Garant für den Erfolg ist.
Absolut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei dem Sprintfeld hätten auch die anderen beiden vielleicht sogar die Etappe gewinnen können, gerade mit so einem Leadout. Also wirklich überragend, wie Brennan da abgeliefert wurde. Und gerade wenn er in dieser Position ist, ist er kaum zu schlagen. Und das können wir sagen über einen 21-jährigen Sprinter, der hier schon seine 2. Etappe gewann. Also wirklich richtig starker Start in sein Grand Tour-Debüt für Matthew Brennan. Und ja, wer sich gefragt hatte, ob Olaf Koy eine Lücke hinterlassen hat bei Visma Liesebike, ich glaube, das können wir jetzt zumindest provisorisch erstmal mit Nein beantworten. Interessant auch noch, Wout van Aert hat in den Sprint auch noch reingehalten für die Sprintpunkte. Also der ist hier ganz klar auf dem Weg in Richtung Punktetrikot. Und das bewies er auch auf der 6. Etappe. Die Überleitungen, die flutschen mir heute von der Hand, möchte ich sagen. Denn es gab wieder eine große Gruppe, die um Wout nach vorne springt und in Feld Dafür UAE. Das war übrigens die Etappe mit dem Schotteranstieg. Der wird ja auch noch eine Rolle spielen. gesehen, UAE hält hier die Lücke ordentlich klein. Es sind nur noch 40 Sekunden mit 25 Kilometern vor dem Ziel. Und dann ist es 24 Kilometer vor dem Ziel. Tadej Pogacar, der unwiderstehlich hier nach und nach das Tempo anzieht. Und Oscar Onley, der ist so ein bisschen der tragische Held, denn der ist erst noch dran als letzter und scheint dann aber ein bisschen zu nah an der Sonne geflogen zu sein, kracht komplett ein an diesem Anstieg, sagt hinten raus auch, dass er den irgendwie unterschätzt hat und sich so nach 75% dachte, der muss doch jetzt mal vorbei sein, war er aber noch nicht. Wirklich ekliger Anstieg, die Bilder waren absolut episch. Und dann passierte etwas, was wir nicht für möglich gehalten hätten, denn dieser Anstieg, er zog sich und zog sich und wer sich auch zog, war Enric Mas, nämlich den Berg hoch und immer näher ran an Tadej Pogacar. Dahinter gab es eine Gruppe um Primoz Roglic, Felix Gall und Ramses de Bruyne, der als Ausreißer wirklich einen Sahnetag erwischt hatte und hier noch mit den Favoriten mitfahren konnte. Dahinter dann Onley und Carapaz. Onley, wie gesagt, immer weiter zurückgefallen. Und dann sind es Enric Mas und Tadej Pogacar, die auf einmal zusammen sind, über die Kuppe fahren. Und Enric Mas, der schießt sogar an Tadej Pogacar vorbei in dieser Abfahrt, zeigt ihm dann aber auch in der Abfahrt, jo, geh die mal langsam an. Und Tadej Pogacar denkt sich, ich habe das rote Trikot, ich werde ja wohl wissen, wie schnell ich hier runterfahren kann und bekommt die Kurve nicht. Ist das ein Muster, was wir da erkennen können? Mein Take ist nämlich, wenn Pogi so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, dann neigt er doch zu Fehlern. Ich erinnere da an die eine Tour-Etappe, wo er mit Vingegaard in der Abfahrt gestürzt ist, dann Strade Bianche, wo Thomas Pidcock so einen starken Tag hatte, wo Pogi auch gestürzt war. Und jetzt wieder, ist das ein Muster, was du auch so erkennst?
Ja, definitiv. Also ich glaube, in der Situation war es auch, dass er wohl, zumindest ist das, was er hinterher gesagt hat, vom Mannschaftswagen gesagt hat, er hat eine 40 Sekunden Lücke nach hinten und plötzlich schießt da Enric Mas an ihm vorbei, dass er sich wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen erschrocken hat. Ich habe aber auch eine gehörige Portion Trotz unterstellt, dass das so das Ding ist. Ich bin Tadej Pogacar im roten Trikot. Was willst du jetzt hier mich überholen und was willst du mir jetzt hier sagen, dass ich langsam fahren soll? Aber Enric Mas hatte offensichtlich sich diesen Tag rausgesucht, hatte offensichtlich diesen Berg sich angeschaut und wusste genau, was er da macht und was für eine Gefahr da droht. Und Tadej Pogacar ja bei weitem nicht der Einzige, der in dieser Kurve ins Schlingern gekommen ist. Ich habe sogar ein Video gesehen vom Streckenrand hinterher, dass selbst die Krankenwagen da ordentlich in die Eisen gehen mussten.
Ja, an sich wirkte diese Abfahrt gut abgesichert. Ich habe viele Polster, hat man gesehen, in jeder Kurve irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, die war sketchy, aber so an sich recht safe gemacht. Aber diese Stelle, die haben wohl viele unterschätzt. Da stimme ich dir zu. Ich habe, glaube ich, auch ein Video von Lorenzo Rota von Lotto und Intermarché gesehen, der da einen ordentlichen Salto hingelegt hat. Es sind aber an dem Tag alle so weit ins Ziel gekommen, die dort diese Abfahrt in Angriff genommen haben. Von daher, ja, überraschende Szene. Zum einen, dass Tadej Pogacar eingeholt wurde, das ist ihm, glaube ich, seit 3 Jahren nicht mehr passiert. Und zum anderen eben dieser Flüchtigkeitsfehler, kann man es fast nennen. Enric Mas hingegen, kein begnadeter Abfahrer, macht das hier aber gut. Und die beiden kommen dann zusammen im Tal an und begeben sich dann zusammen in Richtung Ziel. Es gibt also dann eine weitere Verfolgergruppe, in der Ramses de Bruyne, Richard Carapaz, Harald Tejada, Felix Gall und Primoz Roglic dann zusammen sind. Die kommen nämlich 5 Kilometer vor dem Ziel, laufen diese beiden Gruppen zusammen. Aber sie sind zu weit hinten und es kommt vorne um den Sieg zum Zweiersprint zwischen Pogi und Enric Mas. Aber Tadej Pogacar, der gönnt hier gar nichts und macht den nächsten Etappensieg klar. Gewinnt im Sprint gegen Enric Mas, der das aber auch wirklich richtig gut gemacht hat. Ich finde, Enric Mas ist hier eigentlich eine perfekte Etappe gefahren. Am Ende Tadej Pogacar der Stärkere und holt hier seinen 3. Etappensieg. Dahinter, wie gesagt, Enric Mas, ganz klar der Zweitbeste an diesem Tag und dann De Bruyne, Carapaz, Tejada, Gall, Roglic, Christian Rodriguez auf 8, Berthet auf 9, Schelmose auf 10 und wie gesagt, Oscar Onley als 12. hat hier ordentlich Zeit gefressen von den Fahrern, die vorne waren. Aber an sich, optisch war das eine sehr coole Etappe auch mit dem Schotteranstieg, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, wir hatten es in der Vorbesprechung auch schon angesprochen. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass das ein epischer Anstieg wird. Und ich glaube, das kann man ganz genau so unterschreiben. Also die Atmosphäre, die Zuschauer, aber alleine auch die Landschaft und die Aufnahmen zu sehen, wie dann die Fahrer sich da über diesen Schotter hochgequält haben, wie der Staub in der Luft steht. Das waren schon wirklich einfach grandiose Szenen. Und auch wenn es natürlich am Ende das Ergebnis war, das wir so ein bisschen vorhergesagt hatten, war es das am Ende natürlich auch nicht, dadurch, dass Enric Mas da einfach so unfassbare Sachen geleistet hat. Und nein, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, und wir sind ja auch der Tadej Pogacar Hating Podcast, aber ich glaube, an so einem Tag haben wir gar nichts gegen seine Präsenz, weil es eben spannend gibt. Es gibt viele Geschichten zu erzählen von diesem Tag, nicht so wie bei dieser Etappe, die er zuvor gewonnen hat. Und ich glaube, dann kommt man da auch wirklich gut mit klar. Und auch am nächsten Tag hätte, glaube ich, Tadej Pogacar gerne die Etappe gewonnen. Zumindest hätte man das vermuten können, wenn man so auf seinen Hunger auf den ersten Tag blickte. Es war die 7. Etappe, die erste richtige Ausreißer-Etappe. Ist es am Ende geworden und die hatte es in sich, denn sie wurde geprägt von einem norwegischen Team am Todestag des norwegischen Königs. Hast du für so viel Pathos was übrig, dass da das Team so förmlich schwebt, wenn das Staatsoberhaupt stirbt, oder ist dir sowas eher mit deinem sozialen Background dann doch eher fremd?
Also grundsätzlich, ich habe sehr viel Verständnis, dass man gerade als Uno X, die ja so dieses Skandinavische und das Norwegische sehr auf der Brust tragen, dass man da als Team irgendwie Anteil nimmt, wie sehr alle anderen da so mit drauf eingestiegen sind. Gerade wenn es irgendwie ein König ist, muss ich sagen, wenn ich so auf das aktuelle Jahr schaue, ich weiß nicht, ob ein Land noch einen König braucht und vor allem einen König braucht, der tatsächlich als Staatsoberhaupt irgendwelche Aufgaben trägt, aber ja, letztendlich geht mich das auch nichts an, was die da in Norwegen machen, und es sei ihnen vergönnt.
Ja, aber der Tag, der trug tatsächlich irgendwie dieses Thema so implizit über sich. Direkt am Start attackierte wieder Wout van Aert, der ein Auge auf die Sprintpunkte geworfen hatte, zusammen mit Andreas Legnesund und Milan Wader. Dahinter gab es dann eine Ausreißergruppe, eine Verfolgergruppe, unter anderem um Hannes Wilksch, da gerne noch das Interview hören, was ich geführt habe vor dem Vuelta-Start mit ihm. Aber die kommen nicht so richtig weg. Die Spitze, die allerdings schon, die hat zwischendurch schon mal 2,5 Minuten Vorsprung, und dahinter gibt es wahnsinnig viele Konterattacken, die alle nicht so richtig Erfolg haben. Irgendwann sind Wout und Legnesund dann zu zweit nur noch vorne mit 37 Sekunden Vorsprung, und dann gibt es tatsächlich eine weitere Gruppe, die sich dahinter bildet, eine große Verfolgergruppe, und aus dieser Verfolgergruppe springen dann mit Alexei Lutsenko, Tobias Haaland, Johannessen und Eddie Dunbar noch 3 weitere Fahrer vor. Und damit ist das Rennen fast schon entschieden, denn obwohl die Gruppe dahinter deutlich größer ist, bekommen sie es nicht hin, die Lücke nochmal zuzufahren nach ganz vorne. Und Uno X jetzt natürlich in der Situation, in der man gerne sein möchte, eine Fünfergruppe mit 2 starken Bergfahrern zu besetzen. Und eigentlich könnte man jetzt denken, das ist jetzt absolut, wird das gefahren für Tobias Haaland Johannessen, der ist später dazugekommen, konnte sich ein bisschen mehr schonen, während Legnesund zusammen mit Wout wirklich lange da vorne im Wind war. Aber auch wenn der Kameramann etwas überfordert war, wird es so ungefähr 7,5 Kilometer von dem Ziel eine Legnesund-Attacke gegeben haben, die wir nicht gesehen haben. Auch dann war die Regie bei Eurosport weiterhin sehr überfordert, denn sie haben erst den Namen von Haaland Johannessen eingeblendet. Aber ein geneigter Radsport-Fan, der wusste natürlich, es ist Andreas Legnesund, und der sah schon aus wie der sterbende Schwan. Aber die Lücke, die geht richtig auf. Die anderen, die können nicht mehr hinterher. Und Andreas Legnesund zieht es tatsächlich durch und gewinnt hier am norwegischen Trauertag seine erste Grand Tour-Etappe. Dahinter Tobias Haaland Johannessen stellt auch noch Wout van Aert ab und wird Zweiter. Also die Freude, sie könnte nicht größer sein. Wout tatsächlich noch Dritter. Ist das so der Wout van Aert, den wir so geliebt haben in den letzten Jahren? Sehen wir den hier gerade wieder?
Also es erinnert auf jeden Fall sehr stark dran. Ich weiß nicht, ob er genau so daran anknüpfen kann. Er ist ja nun doch einfach älter und gebeutelter. Aber einer, der auf das Sprinttrikot geht, einer wie Wout van Aert, dass der auf so einer Etappe dann auch noch sich nur von quasi den beiden Bergfahrern am Ende abstellen lässt, das ist schon wirklich bärenstark. Und das alles ja eben mit dem Ziel, sich das grüne Trikot zu sichern, das er ja zu dem Zeitpunkt nur in Vertretung getragen hat für Tadej Pogacar. Hat schon wirklich sehr, sehr Eindruck gemacht, wie Wout da diesen Berg hoch ist.
Absolut, das hat große Freude gemacht. Ich mag auch diese Dedication, mit der er gerade um dieses grüne Trikot fährt, wirklich in jede Gruppe geht. Und dahinter war es wieder Poggi, der isoliert ist, aber Decathlon mit einer harten Pace, und dann ist es tatsächlich erst Guy, der ein bisschen attackiert, und dann fährt Poggi die anderen noch vom Rad. Guy verliert hier das Rad dann ein bisschen, aber die Abstände, die sind wahnsinnig klein. Also Pogacar kommt am Ende mit gerade mal 6 Sekunden sogar nur vor Felix Gall ins Ziel, der nochmal 10 Sekunden vor Enric Mas. Dann sind es aber schon 13 Sekunden auf Kuss, Roglic und Onley gewesen und dahinter dann die weiteren Fahrer. Also im GC ein bisschen was passiert, Pogi seine Führung ein bisschen ausgebaut, aber nicht weiter spektakulär. Aber Uno X, über die müssen wir auch nochmal reden. Das ist doch wahnsinnig beeindruckend, wie die mit diesem Fokus auf skandinavische Fahrer es tatsächlich schaffen, fast bei jeder Grand Tour hier eine Etappe abzureißen. Jetzt mit Leknes und auch kein Fahrer, der so wahnsinnig viel schon gewonnen hat in seiner Karriere. Jetzt noch ein Doppelsieg, das ist super beeindruckend.
Ja, ich glaube, sie sind eins von bislang 3 Teams, die es geschafft haben, in jeder Grand Tour dieses Jahr eine Etappe zu gewinnen. Zumindest war das gestern, glaube ich, der Stand. Gerade Leknessund, der ja beim Giro, glaube ich, 2 oder 3 zweite Plätze hatte, wo es jedes Mal gerade so nicht gereicht hat, dass er sich dann hier jetzt belohnen darf. Unfassbare Geschichte, und eben, du sprichst es an, Uno X machen uns, glaube ich, beiden richtig, richtig Spaß als Team. Das ist einfach sehr, sehr cool zu sehen, mit was für einem Commitment die an dieses Thema rangehen, wie sie sich eben ja in die World Tour gekämpft haben und jetzt zeigen, dass sie sich das mehr als verdient haben.
Ja, und dann eben auch mit der zweiten Reihe, ne? Nicht mit Tobias Haaland-Johannessen, sondern beim Giro gewann Frederik Versnes eine Etappe, dann war es Søren Varenskjold bei der Tour und jetzt eben Andreas Leknessund. Und ja, man kann diesen Ansatz vielleicht irgendwie als ein bisschen zu nationalistisch oder so verteufeln, aber in Wahrheit sorgen sie dafür, dass da mit Dänemark und Norwegen zwei ja nicht so klassische Radsportnationen hier wirklich immer wieder auf der Landkarte auftauchen. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend und es nötigt mir sehr, sehr viel Respekt ab. Und die Fahrweise ist auch einfach cool, sich da gar nicht zurückzuhalten, sondern wirklich dann all in zu gehen, auf diese Ziele, Etappensiege einzufahren. Und das hat großen, großen Spaß gemacht, auch auf der 7. Etappe. Wie gesagt, Leknessund gewinnt vor Johannessen und Van Aert. Und dann kamen tatsächlich noch ein paar Verfolger recht nah ran. Also Jakob Omsel, der junge Slowene von Bahrain, der hat sich hier tatsächlich auf 4 noch vorgefahren an diesem Tag. Und damit auch in der Gesamtwertung auf Rang 11, also für den hat sich der Ausflug auch gelohnt in die Ausreißergruppe. Dann auch noch ein sehr beeindruckender Fahrer, Juan Felipe Rodriguez von IF, der tags zuvor oder ein paar Tage zuvor auf jeden Fall für Richard Carapaz einen unfassbaren Bärendienst gemacht hat. Ich glaube, das war auf dieser auf dieser 105 Kilometer langen Andorra-Etappe, wo die Helfer alle weg waren und er noch in der Gruppe der Favoriten mit dabei war. Wirklich sehr beeindruckend, der junge Kolumbianer Ivan Ramiro Sosa, auch so ein Riesentalent in der Vergangenheit gewesen, ist noch 6. geworden, dann Lutsenko, Danbar, Bisio, auch einer, den wir hier hervorgehoben hatten vor der Vuelta, auf 9 und Raul Garcia Piana auf 10. Springen wir zur 8. Etappe, und ich glaube, hier haben wir so ein bisschen Redebedarf, würde ich sagen. Es sah hier alles nach einem Sprint aus oder zumindest nach einem Showdown an diesem einen Anstieg, so 30 Kilometer vor dem Ziel, der hier ausfiltern sollte, wie denn die Etappe wohl entschieden werden wird. Es gab nur einen einsamen Ausreißer, also es war eigentlich so eine klassische Tour de France Sprint-Etappe, wo keiner so richtig will. Richtung Zwischensprint wird der Ausreißer eingeholt, den Zwischensprint, den sichert sich dann Wout van Aert, aber das Tempo ist schon wahnsinnig hoch, weil kurz nach dem Sprint geht es eben in diesen Anstieg. Alle Favoriten wollen vorne sein. Und die Straße ist eigentlich ja ein bisschen kurvig, aber breit und gerade an der Stelle. Und auf einmal sieht man im Hintergrund ein Rad fliegen. Die Kamera schaltet zurück und es liegt Tadej Pogacar auf der Straße. Wie sich später herausgestellt hat, hat er einen Stein erwischt, der da auf der Straße lag, konnte dem nicht mehr ausweichen, fällt dann in Sepp Kuss rein, landet auf der Nase im wahrsten Sinne des Wortes, also da ordentlich mit dem Gesicht auf der Straße gelandet, am Ende Concussion, also Gehirnerschütterung, ein gebrochenes linkes Schlüsselbein und ein oberer Halswirbel gebrochen. Wie man sich denken kann, bedeutete das leider das Aus für Tadej Pogacar, den Mann im roten Trikot. Wie bitter ist das, dass wir jetzt das dritte Mal in diesem Jahr nach Jonas Vingegaard und nach Florian Lipowitz über einen Top-Favoriten reden müssen, der gestürzt ist?
Ja, und die sich alle das Schlüsselbein gebrochen haben. Ne? Es ist natürlich die Radsportverletzung schlechthin. Aber ja, klar. Und natürlich macht es das Rennen insgesamt um das GC jetzt viel, viel spannender. Andererseits ist das natürlich nicht, wie man möchte, dass es spannender wird und wie man sich wünscht, dass Tadej Pogacar irgendwie aus dem Rennen scheidet. Richtig, richtig bittere Szene, zumal es eben halt wirklich so, man kann niemandem wirklich die Schuld dafür geben. Es ist nicht, dass die Strecke gefährlich war. Es ist nicht, dass Tadej Pogacar oder sonst wer was falsch gemacht hat, sondern es lag halt einfach random außen am Straßenrand ein Stein, den keiner gesehen hat. Und dann legt er sich richtig, richtig unglücklich hin. Was ja den verbleibenden Teil der Saison natürlich maßgeblich beeinflussen wird. In 4 Wochen ist die Weltmeisterschaft. Bis dahin wird er mit einem gebrochenen Halswirbel und Schlüsselbein wahrscheinlich nicht wieder auf einem Fahrrad sitzen.
Ja, ich habe heute schon gelesen, das Pogi-Lager schließt es noch nicht aus, aber ich würde mich, glaube ich, dann eher von dem Gedanken verabschieden, auch in seinem Sinne, dass er da zu früh wieder aufs Rad steigt. Ja, unfassbar bitter. Ich habe wahnsinnig viel Häme gelesen, die könnte man uns natürlich auch so ein bisschen andichten, wenn man weiß, wie wir so in der Vergangenheit über ihn gesprochen haben, aber ich glaube, keiner von uns möchte, dass ein Rennen so entschieden wird. Das hat uns schon wahnsinnig genervt bei der Tour und da wäre es auch nicht um den Sieg gegangen wahrscheinlich mit Vingegaard, aber Top-Fahrer, die sollen gerne ihre Kämpfe sportlich irgendwie ausfechten auf der Straße und sowas ist wirklich ein Unding. Ich habe auch ein Reel gemacht, was ein bisschen viral gegangen ist, einfach nur über die News und in den Kommentaren auch wirklich viel so Häme und so, wo ich mir auch so denke, aber das ist ja auch eigentlich nicht das, wofür der Radsport steht. Das ist eigentlich ein sehr, sehr fairer Sport, wo viele Leute zusammenkommen und irgendwie eine gute Zeit zusammen haben und wir sind an erster Linie super genervt auch davon, wenn er hier 12 Etappen bei der Vuelta gewinnt, aber trotzdem ist uns das wahnsinnig viel lieber, als wenn er mit so schweren Verletzungen vor allem auch irgendwie aussteigen muss. Trotzdem stellt man sich danach natürlich ganz schnell die Frage, was ist denn jetzt mit dem Rennen? Denn wir haben auf einmal ja ein super offenes Rennen. War das auch was, was du nach dem ersten Schock sofort irgendwie wieder ummünzen konntest in so ein bisschen, das ist das vielleicht einzig Positive an dem Ding? Oder warst du dann erstmal so, dass du dachtest, ach scheiße, jetzt muss ich darüber erstmal hinwegkommen?
Ja, mein erster Gedanke, bis er dann wirklich in den Krankenwagen gestiegen ist und auch der erste Gedanke seines Teams offensichtlich war, wir setzen ihn jetzt erstmal irgendwie noch aufs Fahrrad, wir bringen ihn irgendwie jetzt noch bis zur Ziellinie und dann schauen wir weiter. Wo dann ja aber relativ zügig klar war, er kann den Arm nicht mal mehr Richtung Lenker bewegen, das wird hier nichts, er ist völlig benebelt und blass. Von daher war da meine Anteilnahme natürlich schon sehr, sehr hoch. Vorne im Feld haben natürlich auch dann gerade Felix Gall, glaube ich, auch sehr signalisiert, wir warten jetzt, ne? Wir knallen hier jetzt nicht völlig rein und schauen, was ist. Aber als dann klar war, okay, er steigt jetzt in den Krankenwagen, ging es bei mir natürlich direkt los, dass es gerattert hat und ich dachte, krass, Enric Mas ist jetzt technisch gesehen Führer in der Gesamtwertung und dahinter ist es wirklich, ich könnte dir nicht sagen, wie es jetzt am Ende dann weitergehen wird. Es ist viel, viel spannender geworden, es ist alles offen, auch wenn das natürlich nicht der Weg ist, wie wir da hinkommen wollten.
Absolut. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich weiterhin Fragen an das Concussion-Protokoll hatte, denn Tadej Pogacar wollte ja quasi schon wieder aufs Rad steigen und da bin ich mir sehr sicher, dass da kein vernünftiger Concussion-Test durchgeführt wurde. Es sah eher so aus, dass alle erstmal geguckt haben, ob er noch in einem Stück ist und ihn dann eher so ermutigen wollten, sogar noch weiterzufahren. Also ich glaube, das hätte auch wirklich noch schief gehen können, gerade in dem Zustand, in dem er war, mit gebrochenen Knochen, sich dann da noch so eine Abfahrt vielleicht hin runterzustürzen. Also gute Nacht, Marie. Gut, dass er in dem Fall dann nicht weitermachen konnte und ihm dadurch auch so ein bisschen Schlimmeres erspart wurde. Ja, als dann die Nachricht durchsickerte, dass er aufgegeben hatte, da ging das Rennen dann wieder so ein bisschen los. Das UAE-Team hatte auf ihn gewartet. Ich habe auch Videos gesehen, dass andere Teamkollegen, die weiter vorne im Feld waren, dann am Straßenrand angehalten haben und sich dann Videoaufnahmen und so angeguckt haben und dadurch erst mitbekommen haben, was denn mit ihrem Leader überhaupt passiert ist. Irgendwie auch eigentlich schön zu sehen, wie das ganze Team dann wirklich darauf committed war. Joao Almeida wäre ja auch eh nicht in der Form gewesen und auch keiner der anderen hier irgendwas im GC auszurichten. Deshalb hat man sich dann quasi komplett committend hinter den Leader, hat das alles so ein bisschen auch abgeschüttelt, sind dann da alle zusammen ins Ziel gefahren und vorne ging, wie gesagt, das Rennen wieder so ein bisschen los. Wir haben weiter wirklich viele üble Stürze gesehen. Das hat mir nicht gut gefallen. Da haben wir auch eine Frage bekommen, woran das lag, ob die Sportler zu müde und unkonzentriert sind. Ben, ich glaube, es ist eher das Gegenteil, oder? Dass sie, weil der Tag so entspannt gefahren wurde, dass dann einfach noch zu viele frische Leute dabei waren.
Ja, ich glaube einerseits das, dass wir ab dem Tadej Pogacar-Sturz oder vor dem Tadej Pogacar-Sturz mit so einem Tempo in alles reingerast sind. Und ich hatte auch das Gefühl, dass einfach nach dem Sturz, der ja so auch aus dem Nichts kam, der ja alle, glaube ich, einfach völlig überrascht hat und wo gerade im Peloton natürlich niemand sich erklären konnte, ah, da lag ein Stein und so ist das, und sondern dass, glaube ich, einfach eine viel, viel größere Nervosität auch im Feld war und dass eben einfach alle total auf 180 waren, dass alle unter Spannung standen. Man hat das dann unterwegs an einer Stelle gesehen, dass da irgendwo nochmal eine Flasche, glaube ich, gefallen ist. Und sehr, sehr breite Straße, plötzlich das ganze Feld aufgegangen und sich über die ganze Straße verteilt hat. Es war einfach eine richtig große Hektik dann danach auch einfach drin.
Ja, und ich glaube, gerade im Finale haben wir dann aber das gesehen, was ich auch meinte, dass einfach zu viele frische Beine noch verfügbar waren. Es war ein wahnsinnig hektischer Sprint. Es konnte sich keiner so richtig eine Pole-Position holen. Irgendwann war dann Ineos vorne. Cofidis war mit Brian Kukar auch gut positioniert und 1,3 Kilometer vor dem Ziel dann so die Schlüsselstelle. Ich habe mir den Sprint diesmal nämlich ganz genau angeguckt. Da verliert nämlich dann Matthew Brandon in einer Kurve das Hinterrad von Christoph Laporte und die Kommunikation bei Wismar, die scheint ja nicht so richtig gut funktioniert zu haben. Ineos ist weiter vorne. Cofidis schiebt sich dann da an der rechten Seite so ein bisschen an die Hinterräder der Ineos-Fahrer. Laporte will nach vorne, hat aber Brandon nicht auf dem Gepäckträger. Und dann dockt 800 Meter vor dem Ziel Laporte an Wout van Aert an. Und man würde jetzt sagen, schon wieder eine Wismar-Masterclass. Perfekt gemacht. Ja, aber Matthew Brandon ist halt in 20. Position. Brian Kukar ist da leicht eingebaut. Dann übernimmt Christoph Laporte im Feld. An 15. Stelle ist dann noch ein wirklich heftiger Sturz. Auf einer geraden Strecke, also auch da kann man den Streckenplanern diesmal keinen Vorwurf machen. Brandon entkommt dem Sturz zwar leicht, aber dann ist es Mats Pedersen, der als erstes den Sprint eröffnet. Und dann müsst ihr euch von oben mal den Sprint von Brian Kukar angucken. Der hat nämlich eigentlich keinen Platz, kommt dann irgendwie in den Windschatten und schiebt sich dann links an Pedersen und Jordi Meus vorbei und schmeißt sein Rad mit dem Tigersprung über die Ziellinie und gewinnt seine erste Grand Tour-Etappe. Irgendwie bittersweet, Band, weil ich mich wahnsinnig für Brian Kukar gefreut habe, aber ich das Gefühl habe, da reden durch den Pogi-Sturz gar nicht so viele Leute drüber.
Ja, das wurde natürlich einfach durch die Ereignisse des Tages irgendwie überschattet, aber eine unfassbare Leistung, die er da im Sprint gezeigt hat. Also aus dem Nichts quasi taucht er da auf. Und wirklich dieser Wurf mit dem Fahrrad aus der Frontansicht, das Vorderrad quasi minimalen Bodenkontakt nur, macht quasi einen Wheelie übers Ziel fast. Mit so einer Wucht hat er dieses Fahrrad geschmissen. Damit auch wirklich ein gutes Stück, aber schon recht knapp insgesamt die Nase vorne gehabt und sich diesen Sieg geholt. Das hat man ihm doch sehr gegönnt, fand ich.
Absolut, 34 Jahre jung, hat auch 56 Profisiege jetzt auf dem Konto, aber eben noch keinen bei einer Grand Tour. Deshalb eine sehr, sehr schöne Geschichte, die diesen Tag irgendwie noch so ein bisschen versöhnlich machte, fand ich. Hinten raus, wie gesagt, die Hauptschlagzeile, die war Tadej Pogacar, der aber nichts von seinem Humor und Witz eingebüßt hat. Der hat heute ein Bild aus dem Krankenhaus gepostet und das mit Staying Alive von den Bee Gees unterlegt. Das war der klassische Pogi-Humor, der ihn dann bei vielen dann doch so beliebt macht. Aber ja, ich bin gespannt. Ich rechne jetzt nicht mit ihm bei der WM und ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich das auch aufs Rennen auswirken wird. Denn ja, jetzt fehlt natürlich mit UAE so eine ordnende Hand im Feld. Und Decathlon hat zwar das beste Team, aber irgendwie haben alle Favoriten so ihre Stärken und ihre Schwächen. Und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, da jetzt zu spekulieren. Ich habe viele Diskussionen auch schon geführt darüber, wer denn jetzt der Top-Favorit ist. Ich sag mal so, vor der Etappe war es für mich Felix Gall, einfach wegen der Teamstärke und weil er bergauf so stark aussah. Und jetzt können wir ja mal gucken, wie gut dieser Take gealtert ist. Eine Auswirkung haben wir heute auf jeden Fall gesehen. Wir haben heute eine wirklich hammerharte Etappe gesehen. Am Ende über 5000 Höhenmeter nochmal vor dem Ruhetag. Es ging irgendwie den ganzen Tag hoch und runter, teilweise richtig üble Rampen mit über 16% und einen langen Kampf um die Ausreißergruppe, den wir auch erwartet haben, auch weil keine so richtig ordnende Hand da war. Am Ende war es dann Movistar, was so ein bisschen die Verantwortung übernommen hat und im Finale dann auch das Team von Decathlon für Felix Gall auch übernommen, so wie es zu erwarten war. Aus der Ausreißergruppe waren es vor allem Romele, Alessandro Romele, der eine wirklich richtig starke Rundfahrt fährt bis hierhin, der Italiener, der sich irgendwann solo absetzen konnte und so ein bisschen für die Vorentscheidung aus der Gruppe sorgte. Irgendwann sprang dann noch Pavel Sivakov von UAE nach vorne zusammen mit Camprubi von Q36.5. Die Verfolger auch hier kommen nicht richtig ran und das Feld, das hat irgendwann richtiges Tempo auf, vor allem am Schlussanstieg, der ja auch mit 18 Kilometern Länge richtig lang war, und so werden dann die Ausreißer eingesammelt und haben am Ende hier nichts mit dem Sieg zu tun, aber wir sehen vor allem in den letzten 7 Kilometern das, was wir uns so ein bisschen erhofft haben, ein Schachspiel am Berg. Alle haben sich hier um den Pokertisch gesetzt, alle versuchen mal was. Zuerst ist es Gregor Mühlberger mit einem Leadout für Felix Gall, der kann aber mit seiner Attacke nur so ein bisschen aussieben, nicht wirklich für eine Vorentscheidung sorgen. Und dann ist es eigentlich ein Schlagabtausch. Immer wieder attackieren Fahrer, Carapaz zwischendurch vorne, Buitrago hat irgendwann mal was versucht, Oscar Onle, Jano Vida war vorne mit dabei, aber die entscheidende Attacke, die sehen wir 2,8 Kilometer vor dem Ziel. Enric Mas attackiert und da kann tatsächlich nur Oscar Onle mitkommen, der hier wirklich einen richtig starken Tag im weißen Trikot erwischt hat. Also rotes Trikot und weißes Trikot vorne, das Battle of the Generations, kann man es auch hochstilisieren, wenn man möchte. Und das wird noch ein bisschen größer, das Battle of the Generations, denn dahinter ist es Jano Vida, der, ich glaube, 21-Jährige am Hinterrad von Primoz Roglic, dem 35-Jährigen. Die versuchen, die Lücke zuzubücken. Roglic stellt dann Vida auch ab und dockt sich vorne an, aber Enric Mas, der lässt ihn nicht so richtig rankommen, fährt die ganze Zeit von vorne. Roglic kann nicht ganz mit, hält sich aber gut, bricht also nicht richtig ein, sondern dosiert seinen Effort da sehr, sehr stark, und im Finale sehen wir dann also einen Sprint zwischen Enric Mas und Oscar Onle um den Tagessieg, und tatsächlich Mas souverän von vorne und gewinnt im roten Trikot. Gestern noch eine richtig schöne Szene gehabt, dass er auf dem Podium das rote Trikot nicht anziehen wollte, weil er gesagt hat, ich habe es nicht verdient, weil Tadej Pogacar es ja eigentlich noch gehabt hätte. Bent, heute hat es Enric Mas doch verdient.
Ja, definitiv. Ich glaube, das hat natürlich auch nochmal angeschoben. Jetzt der Ansporn, es sich verdienen zu können, es weitertragen zu können, plötzlich der Erste im GC zu sein. Hättest du Oscar Onle nicht auch vorne gesehen, eigentlich im Sprint?
Es ist irgendwie schwer zu sagen, theoretisch ja, aber wir sind halt auch 188 Kilometer und 5000 Höhenmeter gefahren. Also ich hätte ihn jetzt schon so ein bisschen als den Explosiveren erwartet, aber auch er hat so ein bisschen umgeschult natürlich auf Bergfahrer in der Vergangenheit. Trotzdem wäre er jetzt für mich der Favorit gewesen, aber ich glaube, Mas hat ihn einfach so leiden lassen schon vorher und hatte dann, das war jetzt kein spritziger Sprint, sag ich mal so, sondern einfach einer des Willens und dann vielleicht noch die 10 Watt Bonus durchs rote Trikot. Das Weiße gibt leider nur 5 Watt und die haben dann den Unterschied gemacht. Wahrscheinlich war es das. Aber ja, wirklich cool zu sehen. Enric Mas auch wirklich sehr lautstark gejubelt im Ziel. Ich glaube, alle gönnen ihm das. Aber ich habe das Gefühl, es gönnen alle allen jetzt. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so eine Situation, wo man mit jedem Ausgang irgendwie leben könnte, oder?
Ja, es sind wieder eben so diese Geschichten, die wir jetzt haben. Ne? Wir haben eben mit Enric Mas, mit Primoz Roglic, wir haben einige von den Fahrern, die einfach schon so lange dabei sind und eben ja entweder so wenig oder denen so viele Erfolge vergönnt geblieben sind bisher, oder im Fall von Primoz Roglic so die letzte Gelegenheit nochmal hätten jetzt vielleicht. Bei den Jungen, denen gönnt man es, glaube ich, immer so ein bisschen, weil sie so frisch sind und neu dabei. Ja, es gibt einfach so viele Sympathieträger jetzt in diesem GC und es ist eben auch so unklar, wie es jetzt weitergeht. Für mich ist es jetzt alles noch ganz offen, es könnte alles passieren und ja, ich finde, das ist unfassbar unterhaltsam und unfassbar spannend.
Ja, Tadej Pogacar hat es natürlich auch irgendwie was bedeutet, keine Frage, aber ich habe das Gefühl, hier könnte Enric Mas jetzt seine Karriere krönen. Der hat erst 7 Profisiege, den letzten Sieg vor heute hatte er vor 4 Jahren, das ist wirklich unfassbar. Primoz Roglic könnte hier so ein bisschen sein Denkmal auch noch mit dem 5. Vuelta-Sieg krönen. Oscar Onley könnte seine erste Grand Tour gewinnen, Felix Gall ist auch schon 28, der könnte hier auch vielleicht die einzige Chance in seiner Karriere haben, mal eine Grand Tour zu gewinnen. Also hier schreiben sich wirklich so wahnsinnig viele Geschichten und es ist vor allem wirklich spannend. Felix Gall einen interessanten Schlussanstieg gefahren, wie gesagt, erst sehr offensiv, hat den Preis dann bezahlt, konnte wirklich nichts entgegensetzen, als Mas attackierte, verliert aber am Ende auch nur 18 Sekunden nach ganz vorne. Primoz Roglic am Ende 12, der wurde ja Dritter. Dann Christian Rodriguez für Astana, auch wirklich sehr unauffällig, auffällig, wie Astana hier fährt, hat jetzt schon wieder Herold Tejada auf 8 in der Gesamtwertung und Christian Rodriguez auf 13, also die wissen weiter gut, wie man UCI-Punkte einsammelt. Der wieder vorne dabei gewesen, Christian Rodriguez. Dann Schelmose heute mit einem besseren Tag, 6. Jano wieder, nachdem er jetzt doch ordentlich Zeit kassiert hatte in den letzten Tagen, ist er jetzt wieder zurück und kämpft sich in der Gesamtwertung auch wieder nach oben, 7. geworden, Tejada dann 8. Carapaz sehr offensiv gefahren, dafür am Ende den Preis bezahlt, 9. und Buitrago als Ausreißer am Ende auch noch 10. Und wir gucken mal auf die Gesamtwertung. Enric Mas führt mit 1 Minute 18 vor Primoz Roglic. Dann hat Felix Gall 1 Minute 39 Rückstand, Oscar Onley 2 Minuten 20. Dann 5. Richard Carapaz mit 3,26. 6. Matthias Schelmose mit 3,55. 7. Sepp Kuss, 8. Tejada, 9. Mühlberger als Helfer für Felix Gall. Auch wirklich absoluter Wahnsinn. Richtig starke Leistung. Dann Jakob Omsel, den wir hier als spannenden Fahrer herausgehoben hatten. Auf 10, Clément Berthier 11., Jano wieder jetzt 12., Leo Bisiot 15., von den Jungen dann 16., Ricciatello, Juan Felipe Rodriguez 17., also die ganzen jungen Fahrer, die tümmeln sich alle noch so in Reichweite, wenn sie mal mit einer Gruppe irgendwie nach vorne gespült werden. Ist Enric Mas für dich jetzt der klare Favorit, weil er 1 Minute 20 Vorsprung auf den 2. hat? Oder würdest du sagen, es gibt so viele offene Fragen, es gibt noch ein langes Zeitfahren, die Berge, die werden ja nicht weniger werden in den nächsten Tagen. Ist da zu viel offen, um hier irgendeine Prognose abzugeben?
Ja, ich glaube definitiv, dass hier noch ganz vieles sich verschieben wird. Enric Mas natürlich in einer sehr guten Ausgangsposition, aber Movistar natürlich als Team jetzt auch schon so ein bisschen gebeutelt und halt leider Movistar. Felix Gall, super starkes Team, da sehe ich zum Beispiel noch viel. Primoz Roglic, muss ich immer wieder sagen, ist einfach ein Fuchs. Und ich glaube, bei der Vuelta, da kriegt er sowieso auch immer noch mal einen Wattbonus obendrauf. Von daher und bei Oscar Ondi, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, gerade wenn jetzt das Zeitfahren kommt. Von daher ist für mich, glaube ich, wie immer alles noch sehr, sehr offen.
Ja, ich will mich auch nicht festlegen. Da kann noch viel passieren. Wir können noch absolute Raids sehen in die eine oder andere Richtung. Einbrüche, für die sind ja irgendwie auch alle da vorne mal gut. Es sind noch zwei Grand Tour Wochen zu erledigen. In der 10. Etappe, da erwarte ich jetzt nicht den großen Schlagabtausch. Das ist zwar so eine punchy Ankunft, aber eher Ausreißer-Terrain. Dann ähnlich eher wieder eine Sprint-Etappe mit einem langen Anstieg, der so ein bisschen ausfiltern könnte im Finale auf Etappe 11. Da wird es dann auch eher nichts in Richtung GC-Kampf und dann auf der 12. Etappe haben wir dann die nächste Bergankunft, 17 Kilometer bei 5,6% und auch davor schon ein paar Höhenmeter, die absolviert werden müssen. Also da sehen wir dann den nächsten Schlagabtausch. Die 13. Etappe riecht eher wieder nach Ausreißern. Die 14. dann die Bergankunft in Sierra de la Pandera mit auch wieder 7,5% im Schnitt am Schlussanstieg. Das wird also nochmal richtig schwierig. Und der letzte Tag der Woche, bevor wir dann reden, dann auch wieder eher Ausreißer/Sprinter-Terrain. Und dann kommt die ja wirklich hammerharte Schlusswoche zum Abschluss, die wir dann nochmal durchsprechen können, wenn es dann soweit ist. Ja, ich glaube, wir können uns jetzt beide noch nicht festlegen. Wir haben gesagt, Felix Gall ist für mich eigentlich bergauf der Stärkste gewesen bisher. Jetzt zeigt Enric Mas aber zum zweiten Mal bei dieser Vuelta, wie stark er ist. Oscar Onley, irgendwie ein einziges Auf und Ab. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, wir konnten euch hier so ein bisschen Vorfreude machen auf die nächsten Etappen, die da denn jetzt noch so anstehen. Und wir blicken weiter auf die weiteren Ergebnisse der Woche. Und wir müssen über die Tour de l'Avenir sprechen, die Tour de France der U23. Dominiert wurde sie einmal mehr vom Italiener Lorenzo Finn in den Reihen vom Nachwuchsteam von Red Bull Bora Hansgrohe, der hier nach dem Giro also auch die Tour de l'Avenir gewinnt mit Wattwerten, die zum Teil nah dran kommen an Profiwerte. Ich habe gelesen, dass die Wattwerte vom Bergzeitfahren auf Etappe 5, die er gewann, nah ran kam an das, was Joao Almeida bei der Tour de Suisse letztes Jahr gefahren ist. Dementsprechend muss man natürlich immer mit vorsichtig sein, auch generell mit Wattwerten, aber ich glaube, er deutet schon an, in welche Richtung das Potenzial geht mit 19 Jahren. Spektakulär war vor allem die 6. Etappe auf den Col de l'Isère. 5000 Höhenmeter und das mit 18, 19 Jahren. Das tut schon richtig weh, schon beim Zugucken. Und das war eine unfassbar epische Etappe. Schon vor TV-Start gab es da 5 Fahrer vorne rund um Fausto Peña, von dem wir gleich noch einen O-Ton haben. Davon weiß Ben nur so halb. Er wusste, dass wir einen haben, aber nicht von wem. Da können wir gleich mal reinhören. Der hat uns eine Sprachnachricht auch über diesen Tag geschickt. Der war nämlich als Ausreißer vorne und am Ende wurde er zum kämpferischsten Fahrer auch noch gekürt auf dieser Etappe. Und er hat da ein paar tolle Worte gefunden, deshalb hören wir jetzt einfach mal rein. Ist 2 Minuten geworden, er hat sehr ausführlich zurückgeblickt auf dieses Rennen. Aber wir hören einfach mal rein, was er zu erzählen hat. Ich fand es wirklich eine schöne Sprachnachricht.
Hier ist der Fausto vom Team Lotto Kernhaus. Ich war mit dem Team Deutschland bei der Tour de l'Avenir, der Nachwuchs-Tour de France, am Start. Also das war für mich mit Abstand das größte Rennen bisher. Und auch mit 7 Tagen das längste Rennen. Die ersten Tage bis zu den Bergen waren ultra hektisch, mega viele Stürze, dazu noch Windkante. Da hat man richtig gemerkt, dass da richtig Feuer in der Luft lag. Jeder wollte unbedingt das tolle Ergebnis liefern, dass die Teams auf einen aufmerksam werden. Ja, dann die Berge waren etwas ruhiger. Mit dem Bergzeitfahren spätestens war dann auch eine richtige Ordnung im Gesamtklassement. Nichtsdestotrotz war dann der 6. Tag, was mein Highlight war, der chaotischste Tag eigentlich somit. Da ist früh eine Gruppe gegangen mit dem 2. der Gesamtführung in dem Moment. Und dann ist Lorenzo Finn am 2. Berg schon den ersten Teil all out eigentlich hochgefahren. Im Konter sind wir dann in die Spitzengruppe gefahren. Das waren so vielleicht so 15 Mann. Und da waren dann schon alle ziemlich schnell sehr fertig und gab es schon Uneinigkeit. Dann habe ich mich entschieden, einfach loszufahren, weil mir das Gespringe eigentlich nicht so liegt, gerade in Ermüdung. War lange Zeit alleine vorne raus, dann kam ein paar von hinten und dann ging aber das Gespringe wieder los Richtung letzten Berg. Da hatte ich dann nicht so richtig das Glück, habe mich irgendwie auch ein bisschen mehr abgeschossen und musste dann knapp 15 Kilometer vor Ziel so ein bisschen rausnehmen, um mich nicht komplett zu übernehmen, aber wurde immer mit dem kämpferischsten Fahrer für die Etappe belohnt, was auf jeden Fall was Besonderes war und auch so bisher in Radsportsachen, ich denke, mit die schönste Etappe und der schönste Erfolg war, auch wenn es vielleicht nicht ein Top-Top-Tagesergebnis war, bei so einer Etappe im Rampenlicht mitstehen zu dürfen, war schon mega geil.
Ja, richtig schöne Worte. Ich freue mich, dass wir auch solchen Geschichten hier so immer so ein bisschen eine Bühne bieten können. Ich weiß nicht, hast du das Rennen gesehen oder konntest du es jetzt zumindest spüren in dem Elan, wie er das erzählt hat?
Ich fühle mich, als wäre ich auf jeden Fall mit dabei gewesen. Nein, richtig, richtig tolle Geschichte. Und wenn man das alleine sieht oder hört, ne, dieses Streckenprofil, 5000 Höhenmeter, da am Ende rausgehen mit zu können, das war richtig geil und ein richtig schöner Tag. Mit 18, 19 Jahren, unfassbar. Also ganz, ganz großen Respekt sehr, sehr cooler Einblick auch eben in, wie so das Geschehen im Rennen ist und wie das so aus Fahrersicht wahrgenommen wird. Fand ich sehr spannend.
Ja, total. Und wie gesagt, auch, dass dann so ein Tag, den man im Ergebnis gar nicht so richtig wahrnimmt, dann einfach der schönste Tag der noch jungen Radsportkarriere ist. Wirklich schön. Vielen lieben Dank an Fausto Penna für den O-Ton und natürlich viel Erfolg. Vielleicht hören wir uns ja hier auch mal in Interviewform. 22 ist er übrigens schon, aber das soll nichts wegnehmen von dieser Leistung über 5000 Höhenmeter.
Verglichen mit uns ein Neugeborener.
Genau, genau. Ein Jungspund, wie man so schön sagt. Ja, wir wollen aber noch aufs sportliche Ergebnis gucken, denn es gab ein wirklich episches Battle aus der Ausreißergruppe, diesen Berg hoch, geprägt von Kaspar Boremans, dem Finn von Bahrain Victorious, der gejagt wurde von Jasper Schoofs, dem Belgier von Soudal, und seinem Teamkollegen Jan-Michael Jakowiak, irgendwann eingeholt wurde. Er sah schon aus wie der sichere Tagessieger. Schoofs hat natürlich Jakowiak die ganze Zeit am Hinterrad gehabt. Der hat natürlich gesagt, ich habe meinen Mann vorne, ich fahre hier keinen Meter mit dir. Und die holen ihn tatsächlich zurück und dann beschleunigt 600 Meter vor dem Ziel Schoofs nochmal. Es wurde unfassbar steil nochmal hoch und man denkt, okay, jetzt hat er es, jetzt gewinnt er das. Und dann die Zielkamera filmt quasi aus dem Ziel heraus den Berg runter und Schoofs kämpft sich mit letzter Kraft hoch und auf einmal taucht ein Bahrain-Trikot hinter ihm auf und überholt ihn tatsächlich noch. Und ich dachte, das muss ja jetzt Jan-Michael Jakowiak gewesen sein, der Pole, der die ganze Zeit auf dem Gepäckträger fahren konnte. Falsch gedacht. Kaspar Boremans hat dieses Call in Ambulance, but not for me Meme nachgespielt und hat noch seine 12. Luft gefunden und hat sich hier den Etappensieg geholt. Wurde tags darauf auch mit einem Profivertrag bei Bahrain belohnt. Also der hat hier wirklich ein unfassbar starkes Rennen gezeigt. 20-jähriger Finne. Also wir beide, weiß ich, haben auf jeden Fall was dafür übrig, jetzt auch noch einen Finn irgendwie vielleicht in der Weltspitze zu sehen. Je mehr, desto besser. Aber das war wirklich unfassbar episch. Dahinter die Favoriten, vor allem Matteo Ramirez und Lorenzo Finn, waren dann vorne raus, konnten Henrique Bravo, dem Brasilianer, noch ein bisschen was einschenken. Dann Matteo van Hoffel von Picnic PostNL auf 7, Remy Asak auf 8, Nils Driesen auf 9 und Jan Huber, der Schweizer von Tudor, auf 10. Und es wurde nicht weniger episch auf der nächsten Etappe, aber da hat Lorenzo Finn dann gedacht, nee, ich brauche hier noch einen Etappensieg im Straßenrennen im gelben Trikot. Das würde sich noch gut in meiner Fotosammlung machen und gewann diese entscheidende Bergankunft vor Nils Driesen. Unfassbar starkes Rennen auch von dem Belgier. Den haben, glaube ich, nicht viele so als großes Rundfahrtalent auf dem Zettel gehabt. Also der hat schon ein paar gute Rennen gewonnen, aber dass er hier mit Ramirez, Finn und Bravo wirklich gut mitfahren kann, das war stark. Und er hat es nicht nur durch diesen Ausreißererfolg von Tag 1 eingefahren, sondern wurde noch Zweiter auf dieser letzten Bergankunft. Also absolut verdient, auch Zweiter in der Gesamtwertung. Matteo van Hoffel, zweiter Belgier von Picnic PostNL, wurde Dritter. Macht mir Hoffnung, dass bei dem Team vielleicht in Zukunft mal wieder ein paar positive Schlagzeilen geschrieben werden können. Matteo Ramirez, Vierter. Henrique Bravo, Fünfter. Die haben aber das Podium eindeutig an Tag 1 verloren. Dann Hugo Fabriz, Kaspar Haugland, Jan-Michael Jakowiak, Jasper Schoofs und Jürgen Sommermann auch noch von Development Picnic PostNL. Also eine unfassbar starke Leistung. Wenn du das so hörst, man hört jetzt die Werte und auch so die Dominanz von Lorenzo Finn. Die erinnern an einen gewissen jungen Franzosen, der dieses Jahr die World Tour so ein bisschen aufgemischt hat. Ist es was, worauf du super gespannt bist, was Lorenzo Finn dann bei den Profis zeigen kann?
Ja, definitiv. Also ich glaube, bei so jungen Fahrern ist natürlich immer ganz viel offen. Ne? Ist das einfach einer, der schon sich sehr, sehr früh entwickelt hat und der dann nicht den Sprung noch so viel weitermacht? Ist das einer, der einfach früh hell brennt und dann danach nicht anknüpfen kann? Aber erstmal sind es natürlich Sachen, die total beeindrucken und die sehr Hoffnung machen einfach auf die neue Generation und auf das, was da so in den nächsten Jahren dann kommt. Und so oder so wird es einfach spannend sein, das zu verfolgen.
Absolut, aber für Red Bull Bohrhans-Grohe natürlich eine Luxussituation. Ich glaube, offiziell wurde noch gar nicht verkündet, dass er Profi wird. Es würde mich aber stark überraschen, wenn dem nicht so wäre. Und dann hat man ja neben den ganzen Leadern, die man ja eh schon oben im World Tour Team hat, jetzt auch weiter wirklich viele Fahrer, die da auch aus dem Devo-Team hochrutschen. Und ja, der Gedanke an Paul Sexas gegen Lorenzo Finn bei der übernächsten Tour de France um den Gesamtsieg, das würde mich schon sehr anschieben. Dazu dann vielleicht noch ein etwas alter da und menschelnder Tadej Pogacar, das wäre doch was. Und natürlich die deutsche Tour-Hoffnung, Florian Lipowitz mittendrin. Wir schauen mal, was daraus so wird. Aber ja, wir können wahrscheinlich Lorenzo Finn im Profifeld schon bei der WM sehen. So wie ich das nämlich vernommen habe, plant er Starts bei den Profis und nicht in der U23. Da hätte er ja seinen Titel verteidigen können. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, was er da zeigen kann. Die rennen bei den Profis ja doch auch immer um einiges länger. Ich bin gespannt. Oder ob es da nur ums Zeitfahren geht, da bin ich mir auch gerade nicht sicher, aber ich will auf jeden Fall mal den C schon ins Profiwasser halten. Dann blicken wir noch auf weitere Ergebnisse. Die Tour Poitou-Charentes in Frankreich hat stattgefunden. 2 Etappensiege von Milan Frittin, 1 für Jason Tessant und dann der hellste Stern. Das ist ebenfalls ein Neoprofi, Maxime de Comble. Erster Profisieg für Groupama FDJ eingefahren. Im Zeitfahren hat er einfach mal Rémi Cavagna, seinem Teamkollegen, eine halbe Minute eingeschenkt und der ist ja auch nicht so richtig langsam auf dem Zeitfahrfahrrad. Also eine richtig starke Leistung, gewann am Ende auch die Gesamtwertung. Also Glückwunsch da an FDJ. Dann gab es noch Kreische Breich Elite, ein Eintagesrennen bei den Frauen. Das hat Los Adeges für Lide gewonnen, aus einer vierköpfigen Spitzengruppe den Bergaufsprint gewonnen gegen Mavi Garcia, Sarah Van Dam und Magdalena Valier. Auch richtig stark, erster Saisonsieg für sie. Und dann gab es jetzt die beiden Rennen in der Bretagne, die beiden World Tour Rennen, einmal für Frauen, einmal für Männer. Beide extrem offen, der Rundkurs super anspruchsvoll, immer mit so einer kleinen Steigung, wo eigentlich auf jeder Runde attackiert wurde. Aber beide Rennen, oder zumindest das Frauenrennen, endete am Ende in einem Sprint. Und die letzten 3 Jahre wurde dieses Rennen dominiert von Misha Bredewold, die aber dieses Jahr ein bisschen zu früh los wollte. Und davon profitierte Elisa Balsamo, die sie auf den letzten Metern noch einsammeln konnte. Und vor allem richtig stark auch Franzi Koch, die möchte ich hier nochmal hervorheben. War da ein bisschen eingebaut von Lide, als der Sprint losging. Ansonsten hätte die hier vielleicht sogar gegen Elisa Balsamo um den Sieg mitfahren können. So wird es am Ende der starke 3. Platz. Aber ja, Franzi Koch weiter eine Wahnsinnssaison, die fährt. Irgendwie alles, was sie anfasst, wird zu Gold. Ich hatte sie ja schon in die Nationalmannschaft geredet bei den Fußballern. Ich denke, es würde weiterhin nicht die schlechteste Idee sein. Und wir blicken noch auf die Männer. Die sind eben das gleiche Rennen heute auch gefahren. Und da war es ein sehr interessantes Finale, denn das Feld lief fast schon wieder zusammen, doch dann sprang an der letzten Welle noch ein paar Fahrer in die Ausreißergruppe mit nach vorne und die Gruppe funktionierte gar nicht richtig. Es sah fast aus, 1,5 Kilometer vor dem Ziel, als ob die jetzt so aufsitzen würden und sich einholen lassen, aber Alex Aramburu hatte was dagegen, attackierte nochmal und irgendwie sah es so ein bisschen komisch aus, wie die Situation entstanden ist, denn er schlängelte sich so rechts vorbei und ihm ist sogar noch ein Fahrer aus dem Weg gefahren, als er attackiert hat. Keiner geht hinterher und Alex Aramburu gewinnt einfach hier ein World Tour Rennen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie die Kirmesradfahrt war. Wahnsinn, stark gemacht von ihm. Dahinter waren dann Alexander Kamp von Uno X und Alessandro Borgo von Bahrain und Emil Herzog, der den ganzen Tag in der Ausreißergruppe war, aus deutscher Sicht für Red Bull Borans Grohe noch 4. geworden. Also eine richtig cooles Rennen, coole Geschichte, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Und dann gab es noch eine 3-tägige Rundfahrt für die Nachwuchsfahrerinnen bei den Frauen. Der Giro Toscana, den hat Sidney Svirenga von den Jaico Devos gewonnen. Eine super spannende Fahrerin auch, deshalb habe ich das Ergebnis hier einfach mal mit reingenommen. Eine junge Fahrerin noch aus Kanada, 19 Jahre jung, hat schon ein paar gute Ergebnisse dieses Jahr so bei kleineren Rennen eingefahren, war aber auch bei der Catalunya-Rundfahrt zum Beispiel die 3. hinter Paula Blasi und Celia Giri. Also das zeigt schon mal, in welchem Regal sie da vielleicht mal unterwegs sein kann. Die behaltet auf jeden Fall mal im Auge. Und zum Abschluss sind gerade, läuft noch das Männerrennen, aber es wird auch in Philadelphia gerade Rad gefahren auf amerikanischem Boden. Da hat heute Chiara Consonni das Frauenrennen gewonnen aus einer kleinen Gruppe vor Alexandra Wolstadt von IS und IF und Ella Sabo von den Virginia Blue Ridge. Und dann müssen wir über ganz viele Transfers noch reden. Ich versuche es abzukürzen, damit wir hier nicht alles analysieren müssen. Kasper Asgreen wechselt von bis 2028 von IF zu NSN. Dann wird Seth Dunwoody Profi bei Bahrain. Fee Narven wechselt zu Human Powered Health. Die ist eine junge Zeitfahrerin, will sich mal als Rundfahrerin entwickeln. Spannende Fahrerin. Außerdem hat Human Powered Health noch Quintiton von Liv Alula Jaco geholt und vor allem Yara Kastelein für 2 Jahre zu ebenfalls zu Human Powered Health. Bent, wenn du diese Namen, diese Transfers, die wir auch zuletzt schon gesehen haben bei Human Powered Health, Talach ist ja noch dabei und so, gesehen hast. Bist du sehr gespannt, was da gekocht wird?
Ja, definitiv. Ich wollte tatsächlich einen ähnlichen Vergleich ziehen und fragen, findest du, was Human Powered Health da gerade zusammenkocht, ist vergleichbar mit Pinarello bei den Männern?
Ich würde sagen, ich habe mich auch schon, also zu Pinarello habe ich auch schon ein kurzes Video gemacht. Da können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber ja, auf jeden Fall vergleichbar. Also ich finde, der Wahnsinn, da scheint der Geldtopf gerade ganz gut aufzugehen. Der Kader für nächstes Jahr besteht erst aus 8 Fahrerinnen und die Namen, die haben es wirklich in sich. Amalie Dietrichsen, Yara Kastelein, Fenaven, Marta Lach, Barbara Malciotti, Letizia Paternoster, Quintiton und Sophia van Rooyen. Das ist ein Kader, der alleine schon wirklich Spaß macht, gerade bei so mittelgroßen Rennen. Mit Kastelein hat man jetzt auch eine Kletterin dabei, die irgendwie auch an guten Tagen die Weltspitze mal ärgern kann. Von daher unfassbar stark, was da gerade passiert. Und man, wie gesagt, sie haben erst 8 Transfers bekannt gegeben. Das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren. Ich bin ultra gespannt. Und ich habe weiterhin das Gefühl, das Talent verteilt sich im Frauenradsport so ein bisschen breiter. Gerade innerhalb der World Tour. Und ja, ich freue mich richtig darauf zu sehen, wie das dann nächstes Jahr zusammenwirkt. Ich mag die Phase irgendwie, weil wir haben jetzt noch coole Rennen, wo sich so junge Fahrer auch zeigen können, wie bei der Vuelta. Und gleichermaßen kann ich meine Fantasie schon bemühen, wie denn die Kader nächstes Jahr aussehen. Und das macht mir richtig Spaß. Und dann lass uns doch gleich mal über Pinarello noch sprechen. Die haben zum Beispiel Liam O'Brien noch bekannt gegeben und auch den Zweitplatzierten der Tour de France der U23, Niels Driesen, und sind da weiter ordentlich am Kochen. Würdest du sagen, dass die, ich glaube, die Frage habe ich die letzte Woche schon so ähnlich gestellt, müssen die aufpassen, dass die zu viel Talent haben, oder bist du noch in einem Bereich, wo du sagst, es ist spannend und man kann da wahrscheinlich noch alle Interessen irgendwie gut bedienen?
Ja, ich glaube, aktuell müssen sie so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu viel Personal haben bei all den eingehenden Transfers, die sie bekannt geben. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wer das Team dann zur neuen Saison vielleicht noch alles verlassen wird. Ja, erstmal klingt das alles sehr, sehr vielversprechend, und eben es sind auch viele, viele junge Fahrer dabei, die vielleicht sowieso ohnehin erstmal einfach um die Gelegenheit sehr happy sind und eben auch gewillt sind, sich so ein bisschen unterzuordnen und zu lernen. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was Pinarello da plant und was sie sich da für einen Kader zusammenbauen.
Ja, da bin ich auch super gespannt drauf. Also wie gesagt, es macht auf dem Papier isoliert, macht jeder Transfer Sinn. Ich bin nur gespannt, wie es dann als Kollektiv so funktioniert und wie viele junge Fahrer jetzt auch dann irgendwann so ein bisschen darunter ächzen, dass sie vielleicht dann nicht genug Freiheiten bekommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber an sich irgendwie alle Transfers eigentlich ganz spannend. Dann gab es einen UNOX-Transfer, der nicht UNOX-iger sein könnte. Christian Eckholm, der dänische Zeitfahrmeister, wechselt vom Nachwuchsteam von Lidl Trek zu UNOX bis 2029. Und dann gibt es jetzt bei den Frauen auch endlich mal ein bisschen was zu vermelden. Maike van der Duin wechselt von Canyon zu Wismar. Die soll vor allem im Sprintzug von Nienke Veenhoven da Platz finden. Dann Lily Williams, die wechselt von Human Powered Health weg zu UAE. Auch die vor allem so Lead-Out-Fahrerin, endschnelle Fahrerin. Da bin ich gespannt, wie man sie unterbringt. Bei Cara Rural, da war man diese Woche auch fleißig mit Transfers bekannt geben. Einmal kommt Santiago Umba von Solution Tech. Der hat eine wirklich gute Saison, macht richtig Spaß und könnte dort auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Und Erik Fagundes kommt auch, ein Fahrer aus Uruguay von Burgos Beace, der jetzt also zu Cara Rural wechselt. Dann Jonathan Clever Caicedo geht zu Burgos Beace. Carolina Andersson, die ich letzte Folge noch hervorgehoben habe als eine wahnsinnig spannende Fahrerin, wechselt bis 2029 zur AG Insurance. Da bin ich auch ultra gespannt auf das Team. Die haben sich ja schon mit Megan Ahrens eine unfassbar spannende Nachwuchsfahrerin geholt. Und da rüstet man auch irgendwie richtig auf, was die Bergfahrerin angeht. Man hat ja noch Sarah Gigante zum Beispiel in den eigenen Reihen. Also das könnte richtig spannend in der Zukunft werden. Dann Juan Sebastian Molano bis 2028 von UAE zu Lotto. Ist das ein Transfer, der bei dir ja, Spannung auslöst, oder bist du da eher vorsichtig verhalten oder ist es dir ganz egal?
Ja, es ist spannend zu sehen, was er bei Lotto dann zeigen kann, wie er sich da entfalten kann, ob es besser wird als das, was man bei UAE so von ihm gesehen hat, wer da quasi wen klein gehalten hat. Ich bin mal sehr gespannt, eben auch, wie das dann so bei Lotto sich alles so fügt. Aber die verlieren ja mit Arno Dili da eben einen und haben da quasi eine Lücke. Man kann nur für alle Beteiligten hoffen, dass es für alle besser wird als vorher.
Ja, ich hoffe auch. Also ich freue mich vor allem, ihn mal nicht bei UAE zu sehen, sondern bei einem Team, was auf ihn setzt. Ich glaube, er kann den ordentlich UCI-Punkte bringen, weil er ja auch bei UAE gelernt hat, so ein bisschen ohne Lead-Out klarzukommen, sage ich mal. Von daher ein spannender Transfer. Bin ich sehr gespannt, wie sich das für ihn auszahlt. Und dann zwei richtig spannende Transfers noch bei den Frauen. Shirin van Anrooy wechselt von Lidl Trek schon ab 1.11., also vor der Cross-Saison, zu Canyon. Und Pfeiffer Georgie wechselt von Picnic PostNL für 3 Jahre zu UAE. Was denkst du zu den beiden spannenden Klassikerfahrerinnen, die jetzt hier ein neues Team bekommen?
Ja, sind auf jeden Fall große Transfers, weil natürlich beiden direkt ein langfristiger Vertrag irgendwie geboten wird. Pfeiffer Georgie, tut mir sehr leid für Picnic, die ja durchaus gebeutelt sind mit Fahrerinnen und Fahrern, die das Team verlassen, und irgendwie so richtig rückt noch keiner ersichtlich nach. Von daher ja, bin ich vor allem, was eben Picnic angeht, sehr, sehr gespannt, wie es da in den nächsten Jahren weitergeht.
Absolut. Also beide, wie gesagt, starke Klassikerfahrerin. Van Anrooy in der U23 mal Cross-Weltmeisterin gewesen. Die hat auch schon Rundfahrten in den Top 10 beendet. Also wirklich stark. Und Pfeiffer Georgie ja auch eine überragende Klassikerfahrerin. Ich denke gerne zurück an den Tag auf dem Podium im Velodrom in Roubaix, den ich mit ihr feiern durfte. Einer meiner schönsten Tage in der Radsportzeit. Genau. Ich hätte sie gerne woanders gesehen. Ich kann verstehen, dass sie sich jetzt nach vielen Jahren bei Picnic dann doch mal ein neues Team sucht. Aber vielleicht hätte es nicht unbedingt UAE sein müssen, aus Gründen, aber auch ultra spannend, und ich glaube, die müssen wir weiter auf dem Zettel haben für die Klassiker. Da kann sie auf jeden Fall immer vorne reinfahren, sowohl was das Pflaster angeht, als auch so was wie Flandern oder so, kann sie ja eigentlich auch zumindest sehr ordentlich. Dann wechselt Sandra Alonso von Enikeit Bicol zu Laboral Kutscher Euskadi. Das fand ich ganz interessant, weil die auf Conti-Ebene gefallen war, nachdem Ceratizid letztes Jahr aufgehört hatte zu existieren. Das deutsche Team musste ja den Betrieb einstellen, und sie ist dann eben bis auf Conti-Niveau zurückgefallen, und ich freue mich für sie, dass sie jetzt wieder ein bisschen nach oben kommt in der Leiter und hoffentlich auch, was die Paychecks angeht. Dann Eline Jansen, auch eine unfassbar spannende Fahrerin, ehemalige Eisschnellläuferin, wechselt von Volker Wessels zu SD-Works, und abschließend noch Anthony Turgis von Total Energies, wo man immer noch nicht so ganz weiß, geht es jetzt weiter oder nicht, zu XDS Astana. Also wirklich wahnsinnig viele Transfers. Es nimmt jetzt langsam aber sicher Fahrt auf. Da freue ich mich sehr drüber. Die Vuelta nimmt auch Fahrt auf. Die Saison, die kommt gerade so ein bisschen zur Ruhe. Wir haben in der nächsten Woche die ZDM-Tour. Auf jeden Fall ein spannendes Rennen in den Niederlanden. Also wer in der Nähe der Grenze wohnt, ich glaube, die 5. Etappe und die 6. Etappe, die sind aus NRW ganz gut zu erreichen, habe ich mir sagen lassen. Dann ist noch die Tour of Britain bei den Männern. Auch die ordentlich besetzt wird sie wohl sein. Ich lese hier schon so Benoit Cosnefroy, Olaf Coy auf der Liste, Tom Pitcock, der sich heute zum Mountainbike-Weltmeister gekrönt hat, mal eben eine Sidequest abgeschlossen hat, der wird auch am Start stehen. Also auch das gut besetzt und für deutsche Radsportfans vor allem interessant ab dem 3. September. Keine bezahlte Werbung, aber die Sauerland-Rundfahrt, ein viertägiges Etappenrennen, kehrt zurück oder ist neu im Kalender. Werden vor allem natürlich die deutschen Conti-Teams, aber auch zahlreiche Devo-Teams wie die Red Bull Boransko, Rookies, Tudor, Picnic PostNL, Lidl Trek, die sind auch am Start. Also ein gut besetztes Feld, 4 Etappen, wie gesagt, von Brilon nach Winterberg. In Brilon gibt es ein Zeitfahren am Donnerstag, dann eine Etappe von Brilon nach Siedlinghausen, dann gibt es eine Etappe mit Start und Ziel in Wendholzhausen, und dann geht es abschließend von Arnsberg nach Winterberg. Also vielleicht für den einen oder anderen Radsport-Fan, der mal ein bisschen deutschen Nachwuchsradsport supporten will, das vielleicht noch ein kleiner Tipp. Und dann bewegen wir uns langsam aber sicher ja auch schon zu auf die Rennen in Kanada und die WM, die ja dann auch dort stattfinden wird. Das soll es mit dem Parforce-Ritt durch die Radsportwelt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und wir konnten alle Themen für euch so aufarbeiten, dass auch wenn ihr was verpasst habt, ihr jetzt ganz im Bilde seid, Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr das über die Spotify-Kommentare, über Blue Sky, Instagram, per E-Mail, wie auch immer. Ihr findet da alles in der Podcast-Beschreibung. Gebt uns gerne eine Bewertung oder Rezension in eurer Podcast-App. Wir haben immer wieder auch liebe Nachrichten von euch. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Auch diese Woche wieder ein paar Lächeln ins Gesicht gezaubert, würde ich sagen, mit lieben Worten. Von daher gerne weiter her damit. Da freuen wir uns sehr drüber. Und dann soll es das gewesen sein. Wir hören uns dann wahrscheinlich am nächsten Sonntag wieder. Wir gucken mal, ob wir das ein oder andere Interview noch einstreuen können. Da kann ich aber noch nichts hier sicher vermelden. Und bis dahin gebe ich die letzten Worte wie immer meinem lieben Podcast-Partner Ben.
Ja, ich kann mich wie immer nur herzlich bei dir bedanken für die wunderbare Vorbereitung, für all die Informationen und Zusammenfassungen und bei euch natürlich fürs Zuhören, für das liebe Feedback, für die Fragen, für die Kommentare. Macht das gerne ganz genau weiter so und dann hören wir uns spätestens in einer Woche. Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de